Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Kreuz des Südens, Leben in jungen Kirchen.
Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt sie Mario Galgano. Kreuz des Südens kümmert sich in dieser Sendung um die Opfer in Burma. In Südafrika herrscht eine gespannte Ruhe in den Townships. Während in der Demokratischen Republik Kongo nach der Festnahme des Oppositionsführers in Belgien eine unsichere Zukunft bevorsteht. In Burundi hilft seit 15 Jahren eine Frau den Schwächsten unter den Schwachen, den Waisenkindern. Und Mexiko versucht eine Lebensmittelkrise zu verhindern. Das hören Sie nach den Nachrichten mit Pater Max Capabianca.
Papst Benedikt XVI. Hat die Neuorientierung in der italienischen Politik und einen gewissen Aufbruchsgeist im Land begrüßt. Italien müsse eine schwierige Periode überwinden, sagte der Papst vor den italienischen Bischöfen, die er an diesem Donnerstag in Audienz empfing. Bei neuen Verhandlungen zwischen Israel und Vatikan hat es wichtige, ja substanzielle Fortschritte gegeben. Mit diesen Worten resümiert ein Statement die Ergebnisse einer Verhandlungsrunde im Vatikan. Seit 15 Jahren bemühen sich Unterhändler um ein juridisches Abkommen. Es soll die Stellung der Kirche in Israel klären, etwa mit Blick auf Steuerermäßigungen oder Eigentumsrechte. Die Deutsche Friedenskommission Justitiat Pax fordert die Politik zu mehr Anstrengungen in der nuklearen Abrüstung auf. Die derzeitige Renaissance von Atomwaffen gebe Anlass zu großer Sorge, erklärte sie am Donnerstag in Berlin. Die wachsende Bedeutung nuklearer Rüstung sei eine Herausforderung für Friedensethik und Politik.
Das waren die Nachrichten. Fast 4 Wochen nach dem Wirbelsturm in Burma haben alle ausländischen Mitarbeiter der UNO ein Visum für die betroffenen Gebiete erhalten. Es habe in der vergangenen Woche keine Probleme mehr mit den Formalitäten gegeben, meldete die UNO. Derzeit sind 100 Tonnen Saatgut nötig, um eine Hungersnot im ganzen Land zu verhindern. Trotz der schwierigen Bedingungen sei die Hilfe aber angelaufen und werde kontinuierlich ausgeweitet. Ein Bericht von Gudrun Seiler.
Auch im Vatikan ist dieser Tage viel von Burma die Rede, das früher Myanmar hieß. Denn Burmas Bischöfe halten sich derzeit zu ihren Ad-Limina-Besuchen in Rom auf. Die große Herausforderung für das Land ist derzeit, abgesehen von der Nothilfe nach dem Wirbelsturm, der Weg zur Demokratie, sagte uns der Weihbischof von Yangon, Justin Saw Min-Tide.
The military government.
Die Militärregierung behauptet, sie bereite das Land auf die Demokratie vor. Sie werde Religionsfreiheit schaffen und die Freiheit der Menschen respektieren. Aber es gibt Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Dabei brauchen wir Demokratie wie nichts anderes, mit allem, was dazu gehört. Wir hoffen auf eine bessere Zukunft. Als Christen versuchen wir alles zu tun, um eine bessere Zukunft zu schaffen.
Welchen Schaden die Militärregierung dem Land zufügt, zeigt sich nicht zuletzt an ihrer zögernden Öffnung für internationale Hilfsorganisationen, die nach dem Wirbelsturm bereitstanden, um die Bevölkerung mit dem Notwendigsten zu versorgen. Doch noch heute ist die Notlage akut. Rund 2,5 Millionen Menschen sind laut UNO-Angaben im Irrawaddy-Delta von den verheerenden Folgen des Wirbelsturms betroffen. John Sane Higi ist Bischof von Pathein, das im Katastrophengebiet liegt. Auch er ist gerade in Rom.
So when the cyclone is over, the Catholic Conference of Myanmar.
Als der Wirbelsturm vorüber war, hat die katholische Bischofskonferenz sofort gehandelt. Gemeinsam mit Ordensleuten, Katecheten und Seminaristen haben wir Hilfstrupps organisiert, die in die Katastrophengebiete gegangen sind und bei der Versorgung mit Hand angelegt haben. Von meinem Bistum aus haben wir umgehend Rettungsboote zu den Menschen geschickt und die Helfer mit ein paar Satellitentelefonen ausgerüstet, damit wenigstens die Kommunikation funktioniert. Wir haben von Anfang an gehört, dass viele internationale Hilfsgruppen bereitstehen, aber als Kirche konnten wir nicht so lange warten.
Bis zu 133 Todesopfer der Naturkatastrophe sind heute in Burma zu beklagen. Immer noch seien rund 1,8 Millionen Menschen entweder gar nicht oder zu wenig versorgt. Das berichtete der Diakonie-Katastrophenhelfer Peter Rottach am Mittwoch in Wien. Rottach war vor kurzem in Burma, um die Hilfsmaßnahmen der Diakonie zu koordinieren.
Viele Überlebende haben es wohl geschafft, nach dem Wirbelsturm in Lager, die die Regierung eingerichtet hatte, zu ziehen oder sich an zum Beispiel buddhistischen Klöstern oder auch im Umfeld von Kirchen in Sicherheit zu bringen. Die UN-Organisationen gehen aber davon aus, dass höchstens 1/4 bis 1/3 der Betroffenen bisher Hilfe erhalten haben. Man muss davon ausgehen, dass in dem Gebiet eine humanitäre Tragödie stattfindet in einem Ausmaß, das wir uns heute noch nicht ausmalen können, weil diese Tragödie noch immer weitgehend unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit stattfindet.
Die Behörden in Südafrika wollen wegen der fremdenfeindlichen Angriffe auf Ausländer 7 Flüchtlingslager für bis zu 70.000 Menschen errichten. Die Bürgermeisterin von Kapstadt, Helen Zille, sagte nach Angaben der Cape Times, die Hilfe der Vereinten Nationen wäre dabei willkommen. Stefan von Kempis mit weiteren Einzelheiten.
Nach Angaben von südafrikanischen Bürgerrechtsorganisationen sind inzwischen mehr als 80.000 schwarze Ausländer vor Übergriffen geflohen. Sie hausen zum Teil unter unmenschlichen Bedingungen in Notunterkünften. Mindestens 56 Menschen wurden bisher durch fremdenfeindliche Gewalt getötet. Rund 650 Zuwanderer aus Malawi, Simbabwe oder Mosaik wurden verletzt. Derweil hielt die Flucht afrikanischer Ausländer in Nachbarländer und in Notunterkünfte an. Die Regierung will die Zeltlager in den nächsten Wochen errichten. Nicht alle sind mit den Regierungsplänen einverstanden, sagt der Chefredakteur der katholischen Zeitung in Kapstadt, Gunther Simmermacher. In der Touristenmetropole Kapstadt wird derweil über die Behandlung der bis zu 18.000 Vertriebenen gestritten, die vor der fremdenfeindlichen Gewalt geflohen sind. Während die Provinzregierung die verängstigten Menschen zurück in die Townships schicken will, plant die Stadt vorübergehende Sammellager. Alle sind aber von der Situation und den Lösungsvorschlägen sehr enttäuscht. Vor allem bei den Flüchtlingen, die eine gewisse Solidarität erwartet hatten, herrscht jetzt eine große Enttäuschung.
So there is a lot of frustration happening in those camps among the immigrants.
Nach den fremdenfeindlichen Exzessen in Südafrika hat diese Woche in den Townships erstmals seit langem gespannte Ruhe geherrscht. Die Lage sei unter Kontrolle, erklärte der Sicherheitsminister. Lediglich in der Ortschaft Kathlong gingen einige unbewohnte Hütten in Flammen auf. Präsident Thabo Mbeki verurteilte die Gewalt als absolute Schande. Für den Südafrikaner Simmermacher hat aber nicht nur die Zentralregierung viele Fehler gemacht. Während die Provinzregierung die verängstigten Menschen zurück in die Townships schicken will, plant die Stadt vorübergehende Sammellager. Bürgermeisterin Helen Zille sagte, die Vertriebenen könnten nicht permanent in Gemeindesälen und Kirchen bleiben. Sie forderte das Militär auf, Vertriebene, die in Townships zurückkehren wollten, zu schützen. Hilfsorganisationen beklagten, dass in den Notunterkünften erste Infektionskrankheiten um sich griffen. Mir scheint aber, dass weder die Regierung noch die lokalen Behörden die Lage unter Kontrolle haben. Nach der Welle fremdenfeindlicher Gewalt in Südafrika will Nigeria von der Regierung in Pretoria Entschädigung verlangen. Unter Berufung auf Nigerias Außenministerium berichtete das südafrikanische Radio am Mittwoch, die nigerianische Botschaft erstelle zurzeit eine Liste der Betroffenen. Seit dem Ausbruch der Übergriffe auf afrikanische Zuwanderer in Johannesburgs Township Alexandra vor 2 Wochen sind laut Angaben der Polizei Zehntausende vertrieben worden. 440 Häuser brannten ab.
Wer sich in Afrika schwerer Menschenrechtsverstöße schuldig macht, muss damit rechnen, dafür später auch zur Rechenschaft gezogen zu werden. Nach dem liberianischen Diktator Charles Taylor ist nun auch der frühere kongolesische Vizepräsident Jean-Pierre Bemba in Belgien wegen vermeintlicher Kriegsverbrechen verhaftet worden. Bemba, der im letzten Jahr aus dem zentralafrikanischen Land geflüchtet war, wurde am Samstagabend nach einem vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erlassenen Haftbefehl in der Nähe von Belgien verhaftet. Er wurde wegen angeblicher Verbrechen seiner Truppen an der Zivilbevölkerung in der Zentralafrikanischen Republik gesucht. Pater Max Kababianka berichtet.
Kongos ehemaliger Rebellenführer Jean-Pierre Bemba werden 4 Fälle von Kriegsverbrechen und 2 Fälle von Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Die Anschuldigungen beziehen sich auf Übergriffe, die sich zwischen Oktober 2002 und März 2003 in dem kongolesischen Nachbarland Zentralafrikanische Republik ereigneten. Für Aufsehen sorgte der damalige Oppositionsführer Bemba im Juni 2007 mit der Entscheidung, nach einem Auslandsaufenthalt aus Sicherheitsgründen nicht mehr in die Demokratische Republik Kongo zurückzukehren. Während der Auslandsaufenthalt zunächst als Maßnahme der Entspannung angesehen wurde, gab es Befürchtungen, dass durch das Fehlen Bembas im Land eine Schwächung der Opposition und damit ein Ungleichgewicht auftreten könnte. Was ist von der Verhaftung zu halten? Dazu sagt der Soziologe und Professor an der Katholischen Universität in Kinshasa, Fulgence Mungenga Kavanda. Wir sind ein Land, das noch nicht vollständig mit der Vergangenheit abgeschlossen hat. Vor allem im Osten des Landes herrscht weiterhin viel Unruhe. Aber auch im Westen des Kongos muss der Staat immer noch mit einer unsicheren Zukunft rechnen. Es sind aber nicht nur die Politiker gefordert, etwas Positives zu unternehmen. Auch unsere Journalisten sind gefordert, friedliche Botschaften zu verbreiten. Auch die Religion spielt eine wichtige Rolle für die Verarbeitung der Vergangenheit. Davon ist Mungenga Kavanda überzeugt. Wir sind ein mehrheitlich christlich geprägtes Land, in der die katholische Kirche eine bedeutende Rolle spielt. Aber viele Sekten bedrohen die friedliche Zukunft des Landes, weil sie den Hass in der Gesellschaft schüren. Weitere Faktoren, die die gegenwärtig instabile Lage bedrohen, betreffen die Jugendlichen, die vor allem materielle Unterstützung brauchen. So fehlt es beispielsweise an unserer Universität an allem, was notwendig wäre, um einen korrekten Unterricht sicherzustellen. Mit der Festnahme Bembas öffnet sich ein neuer Weg, glaubt der Universitätsprofessor Mungenga Kavanda. Wir Christen im Kongo müssen nun diese Situation nutzen, um die friedliche Botschaft Jesu Christi zu verbreiten. Wir tun das beispielsweise an unserer Universität in Kinshasa, indem wir den Studenten klar machen, dass man mit der Nächstenliebe und dem gegenseitigen Respekt immer auf der Gewinnerseite stehen wird, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so aussehen mag. Zurück zur Festnahme Bembas. Er war laut dem Internationalen Strafgerichtshof wegen mutmaßlicher Gewalttaten, die in den Jahren 2002 und 2003 in der Zentralafrikanischen Republik verübt wurden, zur Fahndung ausgeschrieben. Mitglieder seiner Bewegung für die Befreiung Kongos hätten zahlreiche Vergewaltigungen von unbeschreiblicher Brutalität begangen, erklärte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichts, Luis Moreno Ocampo. Betroffen sind, laut einer Opferorganisation, über 1000 Menschen, darunter 480 Frauen und Kinder. Fulgence Mugenga Kavanda betont, dass sich die katholische Kirche für die Opfer sehr eingesetzt habe. Die katholische Kirche ist ja keine Institution, die Propaganda machen soll. Wir möchten auch nicht die Festnahme Bembas zu unseren Gunsten ausnützen. Dennoch ist es meines Erachtens wichtig zu betonen, wie die Kirche den zahlreichen Opfern zur Seite stand. Priester und Ordensleute waren für die Vertriebenen und Misshandelten da.
Les pasteurs, les églises de réveil sont sensationnels.
Die Regierung in Burundi und die letzte aktive Rebellenbewegung, die Nationale Befreiungsarmee, haben sich diese Woche auf einen Waffenstillstand geeinigt. Der Krieg sei für immer vorbei, sagt der Rebellensprecher Pasteur Habimana im französischen Auslandsrundfunk RFI. Trotz eines 2006 geschlossenen Friedensabkommens waren immer wieder Kämpfe ausgebrochen, zuletzt Mitte April, wobei mehr als 100 Menschen ums Leben kamen und 40.000 vertrieben wurden. Der insgesamt 10-jährige Bürgerkrieg zwischen Hutu-Rebellen und einer von Tutsi-dominierten Armee kostete mehr als 300.000 Menschenleben. Das kleine ostafrikanische Land hat deshalb viele Waisenkinder. Oliver Neumann weiß mehr darüber.
Der Bürgerkrieg hat insgesamt über 800.000 Waisenkinder verursacht. Das berichtet das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. UNICEF hat deshalb seinen diesjährigen Friedenspreis unter anderem auch einer Frau aus Burundi überreicht, die sich für diese jungen Opfer einsetzt. Margarete Barankitze arbeitet seit 15 Jahren im 8-Millionen-Staat für die Schwächsten unter den Schwachen, den Kindern, die ohne Eltern überleben müssen. Von der UNICEF hat Barankitze einen wichtigen Geldbetrag erhalten. Angst, dass das Geld schnell an den hohen Lebenskosten in Burundi verschwinden wird, hat sie keine.
Wenn wir Spendengelder erhalten, wie beispielsweise der UNICEF-Preis, dann müssen wir nicht an die Spesen denken, sondern uns nur auf die Unterstützung der Kinder ausrichten. Uns Afrikanern ist es sehr bewusst im Gegensatz zu anderen Mitmenschen, dass es vorrangig ist, den Schwächsten zu helfen und dann an den Rest zu denken.
Weltweit sind 22 Länder nach Einschätzung der Vereinten Nationen besonders stark durch die steigenden Lebensmittelpreise bedroht. Dazu zählt Burundi, das laut Welthungerindex der Welthungerhilfe das ärmste Land der Welt ist.
On pourrait se demander, est-ce que c'est l'argent qui manque pour les enfants?
Nun kann man sich aber fragen, ob es auf der Welt an Geldern fehlt, um unseren Kindern zu helfen. Ich glaube, dass es genügend finanzielle Möglichkeit gibt, um allen Kindern weltweit zu helfen. Das wäre meiner Meinung nach die wichtigste Investition, die man heute machen kann. Denn die Kinder sind nicht nur unsere Gegenwart, sie sind die Erwachsenen der Zukunft.
Baran Kietze hat deshalb eine wichtige Botschaft, die sie allen mitteilen möchte.
Wenn wir also eine lebenswerte Welt haben wollen, dann müssen wir vor allem an die Kinder denken.
Um den Folgen steigender Nahrungsmittelpreise entgegenzuwirken, verkaufen Bauern in Mexiko ihren Reis 10% unter dem internationalen Marktpreis. Zwischenhändler hätten sich bereit erklärt, den Abschlag an die Verbraucher weiterzugeben, erklärten die Ministerien für Landwirtschaft und Wirtschaft am Mittwoch. Außerdem hätten die Händler zugestimmt, mexikanischem Reis den Vorzug vor Importen zu geben. Menschenleben zählen in der globalisierten Wirtschaft nicht, sagte der mexikanische Bischof Raúl Vera López. Er war in diesen Tagen zu Besuch in Wien, wo unsere Kollegen von Radio Stephansdom den Bischof getroffen haben.
Die Globalisierung, der sich auch Mexiko angeschlossen hat, hat für unser Volk verheerende Auswirkungen. So beginnt Raúl Vera López, Bischof von Saltillo in Mexiko, seinen Pressetermin in Wien. Eine der Folgen der Globalisierung sind die steigende Arbeitslosigkeit und auch die immer größer werdende Distanz zwischen den Lebenserhaltungskosten und den Einkaufsmöglichkeiten der Menschen, auch wenn sie eine Arbeitsstelle haben. Die Schere zwischen Arm und Reich wird dadurch immer größer. Aber noch größere Probleme seien die zunehmenden Privatisierungen öffentlicher Dienstleistungen wie Telefonleitungen oder sogar Wasser, berichtet Raúl Vera López, Bischof von Saltillo in Mexiko.
In Saltillo wurde auf einmal das Wasser von einer spanischen Firma privatisiert. Auf einmal mussten wir für das Wasser 400% mehr zahlen als vorher. Diese Vorgangsweise ist verfassungsrechtlich illegal, also nicht erlaubt, und trotzdem überlegt man nun auch schon, das Erdöl zu privatisieren.
Ein weiteres Problem der Armut in Mexiko ist das Abkommen des freien Handels mit den USA. Die amerikanischen Firmen lassen in Mexiko zu Billigkosten und Billiglöhnen produzieren. Die menschenrechtlichen Bedingungen werden hier nicht berücksichtigt, meint Bischof Raúl López.
Otro tema que tenemos muy grave en México es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Man hatte wirklich nur die wirtschaftlichen Interessen im Auge und kein Abkommen über Menschen- und arbeitsrechtliche Bedingungen beschlossen, sondern schlicht und einfach nur über den freien Handel bestimmt, ohne humanitäre Berücksichtigungen.
Die Kirche versuche zwar, den armen Menschen zu helfen und sie zu beschützen, dadurch kommen die Geistlichen allerdings selbst in die Schusslinie der Regierung und werden verfolgt, betont Raúl López.
Konkretamente voy a poner un ejemplo.
Ich habe versucht, Prostituierten zu helfen, die von 20 Militärs wahllos entführt und vergewaltigt worden sind. Ich habe ihnen nahegelegt, die Täter anzuzeigen. Es kam zwar zu einer Gerichtsverhandlung, verurteilt wurden allerdings nur 3 von 20. Der Richter hat sich über meine Aktion geärgert und hat daraufhin Lügen über mich in den Zeitungen verbreitet.
Unter dem Vorwand, den Drogenhandel zu bekämpfen, wurden viele Landesteile in Mexiko militarisiert und die sich ausbreitenden sozialen Bewegungen kriminalisiert. Das Resultat seien zahlreiche Morde und Entführungen durch paramilitärische Einheiten.
Und damit endet die Sendung Kreuz des Südens, Leben in jungen Kirchen. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Zum Schluss noch ein Gedanke von Papst Benedikt dem 16. Die Kirche ist Anwältin der Gerechtigkeit und der Armen, eben weil sie sich weder mit den Politikern noch mit Parteiinteressen identifiziert. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.